Ich bin absolut sicher, dass es absolute Mehrheit der georgischen Bevölkerung will nicht einen autoritären Staat, will keine Zensur haben und will, dass es Opposition gibt und Regierung gibt und will diese Gesetze, die entmenschlichen, nicht haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber Stiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Wojtelko und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Mit der heutigen Folge gehen wir nach Georgien und wir machen diese Folge für alle Menschen, die nicht mehr so ganz mitkommen mit den jüngeren politischen Meldungen und Ereignissen in dem Land. Und Georgien hat gewählt, Ende Oktober 2024, ist noch gar nicht so lange her. Und die Ergebnisse, die nach den Parlamentswahlen dann verkündet wurden, waren ein Schock für die georgische Opposition und sind eine Zäsur für das Land. Warum? Naja, es gab eine mehr als absolute Mehrheit für die Regierungspartei Georgischer Traum, so hieß es jedenfalls. Und das ist die Partei, die seit 2 Jahren einen antiliberalen und sehr russlandfreundlichen Kurs verfolgt und die mit vielen politischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte in Georgien bricht. Denn nach der Unabhängigkeit im Jahr 1991 hatte sich Georgien mit Reformen und mit politischer Transformation sehr eindeutig Richtung Europa, Richtung EU und Richtung NATO ausgerichtet. Und jetzt frage ich mal meine Kollegin Katja Fauser, die diese Folge für uns moderiert hat. Katja, was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, das Land hat ja noch im Jahr 2022 offiziell den Status des Beitrittskandidaten der EU erlangt. Aber der, du hast es ja eben schon gesagt, dann zunehmend autoritäre und auch antiliberale Kurs der Regierungspartei hat diese Entwicklung auf Eis gelegt und relativ gestoppt. Ganz zentral waren dabei unter anderem die Verabschiedung von 2 Gesetzen, einem ausländischen Agentengesetz nach russischem Vorbild und einem Anti-LGBTQ-Gesetz. Und auf diese Gesetzesvorlagen oder Vorhaben hatten noch große Teile der Bevölkerung in den letzten Monaten mit langanhaltenden und großflächigen Protesten reagiert. Und die Frage ist jetzt nach diesen Wahlergebnissen, wo steht das Land aktuell und was sind eigentlich die sowohl politischen Realitäten, aber auch die historischen Erfahrungen, die das Georgien der Gegenwart beeinflussen, aber die auch in die Frage von Identitäten und Zukunftsvisionen eigentlich reinspielen.
Ja, das klingt super spannend und sehr, ist mit Sicherheit sehr relevant, Katja. Ich meine, Stichwort Proteste. Jeder und jede, die im Moment nach Georgien schaut, sieht, dass Tausende auf die Straße gehen. Insofern ein wirklich spannendes Thema und sehr aktuell. Und noch besser ist es, dass du dieses Thema mit Lascha Bakratze besprechen konntest. Lascha Bakratze ist Literaturwissenschaftler, Historiker und ein sehr umtriebiger Kulturmanager in Georgien. Er hat in Jena Germanistik und Literaturwissenschaften studiert und an der Humboldt-Universität zu Berlin Geschichte. Und 2001 hat er promoviert in Tbilisi über deutsch-georgische Beziehungen im Ersten Weltkrieg. Und seit 2010 bis zum Sommer dieses Jahres war er Leiter des Literaturmuseums in der georgischen Hauptstadt Tbilisi. Und in diesem Sommer, und auch das, darüber sprecht ihr ja in der Folge, auch in diesem Sommer hat er sich entschieden, als parteiloser Kandidat für ein Oppositionsbündnis bei den Parlamentswahlen im Oktober sich aufstellen zu lassen. Er ist ein so versierter, sehr, sehr versierter Kenner der georgischen Geschichte und Gegenwart. Und insofern toll, dass das geklappt hat mit ihm und dir und diesem Gespräch. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Wenn Sie mehr über die Hintergründe der Ergebnisse der letzten Wahlen in Georgien und auch ein bisschen mehr über das Nachrichtengeschehen oder respektive die Einordnung des Nachrichtengeschehens aus Georgien lernen möchten. Auch hier gilt wieder, dass ein Blick in die Geschichte dieses Landes im Kaukasus sehr dabei hilft, die aktuellen Geschehnisse besser zu verstehen.
Professor Bakratze, herzlich willkommen beim History and Politics Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Also freut mich sehr, dass ich zu ein breiteres Publikum sprechen kann, darüber, was in Georgien geschehen ist.
Denn Georgien steht heute im Mittelpunkt unserer Folge, ein Land mit langer und reicher Geschichte und einer sehr zentralen geopolitischen Lage im Kaukasus. Mit den Nachbarländern, um es nochmal zu sagen, Russland, der Türkei, Armenien und Aserbaidschan. Wir sind der History and Politics Podcast, aber beginnen wollen wir heute aus gegebenem Anlass eher aktuell. Die letzten Parlamentswahlen in Georgien liegen noch nicht lange zurück. Die aktuelle Regierungspartei Georgischer Traum hat sich als Sieger der Wahlen erklärt. Und die erste Frage an Sie wäre, ob Sie überrascht waren von den Wahlergebnissen, von den ungefähr 54% Zustimmung für eine Partei mit einem russlandfreundlichen Kurs.
Ja, das war überraschend. Wir wussten natürlich, dass diese Wahlen weder frei noch fair sind. Aber wir haben diese Komplexität der Manipulation nicht erwartet. Es gibt inzwischen sehr viele Indizien dafür, dass die Wahlen gefälscht worden sind. Jeden Tag kommen noch zusätzliche Beweise dafür.
Diese Auseinandersetzung aktuell, die betrifft Sie ja auch auf eine Art und Weise sehr direkt. Sie sind ein Mann mit vielfältigen Talenten. Sie kommen aus der Wissenschaft, aber sind beruflich schon sehr breit aufgestellt. Sie waren 1992 der erste offiziell akkreditierte georgische Journalist in Deutschland als Korrespondent für den Georgischen Rundfunk in Berlin. Sie haben als Dozent gearbeitet, als Kulturmanager, aber auch als Autor, als Drehbuchautor, als Schauspieler. Und jetzt haben Sie sich aber im Juli 2024 entschieden, aktiv in die Politik zu gehen, um die Opposition zu unterstützen. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Schritt jetzt zu gehen?
Also seit Protesten im Frühling habe ich gedacht, dass man wirklich nicht nur von draußen kritisieren sollte, was im Lande sozusagen passiert, meine ich außerhalb der Politik, sondern musste man auch politisch tätig werden. Und ich habe mich angeschlossen einer von größeren Gruppen der Opposition, das Einheit heißt. Und seitdem, jetzt bin ich auch gewählter Abgeordneter des georgischen Parlaments, auch nach diesen gefälschten Wahlen. Aber ich und meine Kollegen haben nicht vor, ins Parlament zu gehen. Ich weiß natürlich, bei uns auch und bestimmt auch im Ausland gibt es verschiedene Meinungen darüber, ob man doch Parlamentssitze dafür gebrauchen sollte, Regierung zu kritisieren. Aber ich glaube wirklich, es wäre nicht ethisch und nicht moralisch, einerseits zu sagen, dass diese Wahlen gefälscht sind und das Parlament nicht die Wille des Volkes darstellt und dann noch dort im Parlament zu sitzen.
Georgien ist hoch polarisiert in der Frage, wo liegt die Zukunft für das Land? Liegt es in Europa, liegt es in Russland oder in Georgien? Und um das vielleicht jetzt etwas noch besser zu verstehen, eben noch als EU-Kandidat, Beitrittskandidat, können wir gleich nochmal intensiver drüber sprechen, sozusagen angenommen und Monate später ist dieser Prozess gestoppt und es gibt ein Wahlergebnis für den sehr pro-russischen Kurs. Um das ein bisschen besser zu verstehen, dachten wir, History and Politics Podcast, da sind wir die Richtigen. Mit Blick auf vielleicht die jüngere Geschichte des Landes seit der Unabhängigkeit der Erneuten 1991, könnten Sie vielleicht so 3, 4 wichtige Meilensteine nochmal mit uns kurz ansprechen, über die wir noch ein bisschen etwas erfahren müssen, um das zu verstehen, was dort gerade passiert ist.
Georgien versteht sich als eine der frühesten christlichen Länder, als ein Teil der Christenheit und damit auch Europas. Und das sieht man auch in mittelalterlichen georgischen Geschichte, dass man ständig versucht hat, aufzubauen Beziehungen nach Europa. Und als Ende des 18. Jahrhunderts georgische Staat geschwächt von unseren islamischen Nachbarn, Persien und Osmanischen Reich, an Russland wendete, dieser Russland wurde auch als Europa vorgestellt und deswegen hat man nach Russland gewendet. Ich fange vielleicht sehr früh an, aber dennoch glaube ich, ist interessant. Dazu führte, dass Georgien nach den russischen Revolutionen 1917 unabhängig geworden ist, am 26. Mai 1918, übrigens mit Hilfe Europas und in dem Falle Hilfe speziell Deutschlands, unabhängig geworden ist. Und das war erste in der Welt von Sozialdemokraten regiertes Land gewesen. Und in diesen kurzen Zeit der Unabhängigkeit, Georgien hat sehr viele Reformen durchgeführt, die damals auch in Europa relativ neu waren, hat man, muss man sagen, vieles in diese kurze Zeit, 3 Jahre, geleistet und auch eine Verfassung angenommen, das sehr progressiv war. Aber diese Unabhängigkeit ist auch zu Ende gekommen, als schon rot gewordene Russland ins Land eingefallen ist und 1921 das Land besetzt wurde von Sowjets. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und diese sogenannte Befreiungsbewegung hat es schon noch am Ende der Sowjetunion gegeben, besonders wirklich auf die Straße zu sehen war ab 1988, hat Georgien sich immer nach Westen orientiert und das war immer eine klare Geschichte, auch in der Zeit zum Beispiel Shevardnadze, hat gleichzeitig Shevardnadze auch sehr pro-europäisch, pro-westliche Politik gemacht. Damals hat es angefangen, Annäherung zur europäischen Gemeinschaft einerseits, aber auch zu NATO. Und da hat man so mit NATO auch Trainings gemacht hier und Georgien hat in mehreren NATO-Einsätzen teilgenommen, wie zum Beispiel in Irak oder in Afghanistan. Bei der Regierung von Georgischen Traum, die an die Macht seit 2012 war, hat man verbal immer beteuert, dass sie auch sehr pro-europäisch sind. Zweifel für breite Schichten der Bevölkerung hat es angefangen, erst, ob es wirklich so pro-europäisch und pro-westlich ist, mit Anfang des Krieges in der Ukraine. Und dieser Krieg in Ukraine hat eigentlich, ich würde so formulieren, dazu geführt, dass die Masken abgenommen worden sind. Seitdem ist es absolut klar, auch rhetorisch, Georgische Traum, diese Regierungspartei, macht absolut anti-westliche Rhetorik hier im Lande, kritisiert nur noch Westen. Aber wohl wissen, dass es in Georgien diese Idee, pro-europäische, pro-westliche Idee sehr wichtig ist und Russland sehr unpopulär ist. Sie sagen weiterhin, dass sie Integration anstreben in Europa einerseits und die sagen auch niemals, dass sie pro-russisch sind, weil das wäre also richtig tot hier in Georgien. Aber was es gemacht wird, ist eindeutig, dass sie abdriften von Westen und gehen Richtung Russland, was russische Autoritarismus und ähnliche Gesetze wie in Russland hier angenommen werden. Entschuldigung für etwas größer und länger geworden.
Naja, das ist ja aber auch wirklich nicht einfach, weil Sie gerade ja auch beschrieben haben, wie das Parteienbündnis Georgischer Traum seit 2012, was für ein Spannungsfeld an politischen Zielen sich dort verbindet oder welche Veränderungen dann auch dort in der Zeit stattgefunden haben. Wenn wir jetzt vielleicht auch mit einer deutschen Brille, wir kennen eine Parteienlandschaft mit Parteien, die es teilweise Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte gibt, die ein Parteiprogramm haben mit Werten, die in den Grundsätzen vielleicht stabil bleiben. Deshalb noch einmal die Frage, Parteien in Georgien, sind das doch losere Bündnisse, hinter denen dann ganz zentrale Einzelpersonen stehen? Wenn wir über Partei reden, vielleicht müssten Sie noch ein bisschen was erklären, dass wir in Deutschland auch das richtige Bild vor Augen haben dabei.
Natürlich, also in Deutschland sind die Parteien, die seit Langem gibt, außer jetzt extremistische Parteien, die so langsam populär werden, auch in Deutschland, dass es nie früher gegeben hat, Name trägt eine Partei von einer Führerin und plötzlich wirklich gleich beim ersten Wahlen über 10% Stimmen bekommt. Das ist auch für Deutschland neu.
Ja, wir reden über das Bündnis Sarah Wagenknecht natürlich.
Ja, das ist ja für alle klar. Und in Georgien gibt es keine große Tradition. Woher soll es auch geben? In der Sowjetunion gab es nur eine Partei. Wahlen waren immer sehr einfach. Es hieß, Bündnis der Parteimitglieder und Parteilosen. Und es war immer ein Kandidat in einem Wahlbezirk aufgestellt gewesen. Es gab ja gar keine Wahlen in Wahrheit in der Sowjetunion. Ja? Und wir kommen aus dieser Vergangenheit. Älteste jetzt Partei, die wirklich mehr oder weniger als Partei betrachtet werden kann, um ehrlich zu sein, dass auch trotz dieser 12 Jahre Regierung der georgischen Traum und Propaganda und Unterdrückung überlebt hat, ist die Nationalbewegung von früheren Präsidenten Michail Saakashvili, der jetzt ins Gefängnis sitzt, hier in Tiflis. Ja. Ansonsten auch zum Beispiel georgische Traum ist ein Jahr vor den Wahlen 2012 entstanden und hat sich im Prinzip auch ziemlich verändert. Darf ich vielleicht auch noch sagen, dass es georgische Traum benutzt all mögliche Verschwörungstheorien. Also nach Vorstellung von georgischen Traum, es gibt eine globale Kriegspartei, die alle und speziell Georgien in Krieg führen will. Und dagegen kämpft georgische Traum. Man weiß nicht, wo diese Verschwörer von globalen Kriegspartei sind. Die haben einen großen Einfluss, wie sie denken, auf alle westliche Regierungen. Und hier alle richtige oppositionelle Parteien sind sozusagen unter Einfluss dieser globalen Kriegspartei. Damit man ein bisschen diese auch Verrücktheit der Lage hier versteht.
Also da komme ich bestimmt gleich nochmal drauf zurück, warum das dieses Narrativ denn so gut verfängt, weil auch dafür gibt es ja Gründe in der Geschichte. Aber vorher noch einmal den Gedanken zu Ende gedacht, dass Parteien vielleicht gar nicht das Zentrale, die zentralen Treiber sind sozusagen von Politik.
Also Michail Saakashvili war einer der Anführer der sogenannten Rosenrevolution 2003. Besonders in den letzten Jahren der Herrschaft von Nationalbewegung hat sich sehr abgekopselt von der Bevölkerung und sehr vieles gemacht, was in unseren Augen nicht demokratisch genug war und hat sehr viel Kritik, nicht nur innerhalb des Landes, auch außerhalb des Landes geerntet. Und dann 2012 ist georgische Traum angetreten und die Popularität von Saakashvili war nicht mehr so hoch. Aber man muss sagen, das war im Prinzip zum ersten Mal in Georgien, wo die Macht ohne weiteren Widerstand übergeben wurde, friedlich. Er hat der Wahlniederlage anerkannt. Er war dann noch fast ein Jahr noch Präsident gewesen Georgiens, aber Regierung hat übernommen georgische Traum. Hinter dem georgischen Traum steht ein Oligarch namens Bidzina Ivanishvili. Um gut zu verstehen, diese Unverhältnismäßigkeit, Ungleichheit dieser Opposition und Regierung, muss man vorstellen, dass im Vergleich mit Nationaleinkommen Georgiens nur ein Mann, Bidzina Ivanishvili, ein Viertel Vermögen hat. Also ungefähr 25% ist sein Vermögen im Vergleich mit georgischen Nationaleinkommen. Also wir haben mit enormen finanziellen Möglichkeiten eines Mannes, die hinter diesem georgischen Traum steht und jetzt auch zum Beispiel sehr aktiv teilgenommen hat an diesen Wahlkampagnen. Er ist Ehrenvorsitzender dieser Partei Georgischen Traum und er hat, wie gesagt, also in Wahlkampagne sehr große Rolle gespielt.
Ivanishvili hat ja sein Vermögen bei den Privatisierungen des russischen Staatsvermögens gemacht im Rohstoffgeschäft. Er war russischer Staatsbürger, hat die dann wieder abgegeben. Meines Wissens nach hat dann die französische oder auch die georgische Staatsbürgerschaft, aktuell die georgische. Wie ist sein Verhältnis zu Russland? Was können Sie darüber sagen? Wie schätzen Sie das ein?
Also direkt hat er niemals ausgesprochen, dass er großer Liebhaber von Russland ist. Wie ich schon sagte, es ist unheimlich unpopulär, in Georgien sowas zu sagen. Das hat er niemals gesagt. Er war wirklich russischer Bürger auch. Und heute ist er, wie ich schon gesagt habe, auch französischer Bürger und georgischer Bürger, soweit wir wissen. Es gibt sehr viele Geheimnisse um ihn. So genau wissen wir vieles nicht. Auch wie er an Geld rangekommen ist. Es ist nicht nur Rohstoffhandel, sondern vorher hatte er noch Bank gehabt. Er hat angefangen mit Computerverkauf und so weiter, Anfang 90er. Und er ist zu diesem riesigen Vermögen gekommen. Er sagt, dass er mit Russland keine geschäftliche Beziehungen mehr hat. Er hat alle seine Business-Geschichten abgeschlossen in Russland, obwohl zum Beispiel vor diesen Wahlen man gehört hat, dass er weiterhin Häuser besitzt in Moskau. Und ich möchte nicht jetzt auch in Verschwörungstheorien übergehen, aber ich glaube, von Anfang an, als er nach Georgien gekommen ist und dann die Partei gegründet hat, das war eine russische Operation gewesen. Das wissen Sie inzwischen auch in Westeuropa und in Amerika auch, wie einflussreich Russland ist. Als ich vor, sagen wir, 10, 12 Jahren irgendwo in Deutschland sagte, dass es sehr große Einfluss von Russland auch in Deutschland oder in Westeuropa gibt, hat man mich belächelt. Inzwischen macht man das nicht mehr. Und stellen Sie sich vor, wenn in einem Land wie Deutschland oder Frankreich meinetwegen oder auch amerikanische Vereinigte Staaten Einfluss von Russland so groß ist, wie ist es in kleinen Georgien, die sowieso mit Russland verbunden war, wo es KGB hier auch gegeben hat in sowjetischen Zeit, wie viele Agenten hier sind und wie viele jetzt noch russische Agenten ins Land gekommen sind seit Krieg in Ukraine, wo es Hunderttausende Menschen aus Russland nach Georgien gekommen sind und alle sind nicht Putin-Kritiker.
Ich habe irgendwo gelesen, dass Ivan Ivishvili sich vielleicht bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen Ende des Jahres ausstellen lassen will. Wie schätzen Sie das ein? Ist das schon abzusehen?
Ehrlich gesagt muss man sagen, dass Ivanishvili kurze Zeit war Ministerpräsident in Georgien nach diesen Wahlen 2012, aber er meidet die Öffentlichkeit. Er ist mehr so im Schatten stehender Führer. Und deswegen gibt es wirklich solche Befürchtungen, aber ich glaube, das ist nicht sehr realistisch, soweit ich einschätzen kann.
Und ich hatte ja gesagt, ich würde so gerne auch nochmal auf Ihren Punkt zurückkommen, dass Sie gesagt haben, dass auch Verschwörungstheorien sozusagen stark gemacht werden und dass die Angst, in einen Krieg gezogen zu werden, geschürt wird. Deshalb nochmal die Frage, welche historischen Erfahrungen oder Traumata oder Ängste in Georgien sind da, an die sowas gut anknüpfen kann, damit eben doch Menschen auch vielleicht nicht nur, weil die Wahl gefälscht ist, sondern auch, weil sie glauben, das ist der richtige Weg. Was sind da für Erfahrungen dahinter?
Also grundsätzlich ist das, auch in Deutschland kann man sehr gut spielen mit diesem Krieg und Friedengeschichte, was jetzt sehr stark missbraucht wurde während dieser Wahlzeit. Aber in Georgien gibt es natürlich bestimmte Traumata auch. 20% des georgischen Territoriums, von international anerkannten georgischen Territoriums, stehen unter russischen Besetzung. Was heißt das? Es gab so autonome Teile in der Sowjet-Georgien, Abchasien und sogenanntes Südossetien. Warum sagen wir Abchasien und sogenanntes Ossetien? Weil diese Südossetien gab es als solches Territorium nie zuvor. Das wurde ausgedacht in der Sowjetzeit. Also historisch gesehen gibt es kein Südossetien. Und dort unter sehr starken Einfluss von Russland gab es Kriege und diese Teile Georgiens sind abgefallen. Und diese Kriege haben viele Tode gefördert von beiden Seiten und auch innerhalb des Landes Flüchtlinge.
Das war 1992, richtig? Diese Kriege, auf die Sie anziehen.
Also 92, in Abchasien, ja. Und in Südossetien dauerte das noch länger. Und dann gab es noch diesen Krieg 2008, das eigentlich wieder mal um sogenanntes Südossetien ging und kleine Hauptstadt von Südossetien, Tskhinvali. Und dort gab es erneut noch Flüchtlinge aus diesem Gebiet. Also georgische Dörfer, die um Tskhinvali herum waren, wurden von Russen dann wirklich bodengleich gemacht. Und es wird weiterhin dort die Okkupationsgrenze verschoben. Immer wieder werden die Leute gekidnappt und so weiter. Man kann über Frieden in Georgien eigentlich nicht sprechen. Wir befinden in permanenten Kriegszustand mit Russland. Und dieser Krieg hat heiße Phasen, wo es wirklich geschossen wird, und kalte Phasen wie jetzt, wo es nicht geschossen wird, aber zum Beispiel die Leute gekidnappt werden oder diese sogenannte von russischer Seite als Grenze genannte Geschichte, also wirklich in Tiefe Georgiens geschoben wird. Hunderte Meter, 200, 300, also nicht so sehr sichtbar vielleicht, aber die Menschen, die dort leben, für sie ist eine Hölle, dort zu leben. Es gibt nur noch alte Menschen dort. Versucht man dort, diese Menschen auch wegzujagen dort, damit es niemand mehr in diesem der Okkupationsterritorium lebt.
Vielleicht können Sie noch mal erklären, was glauben Sie, sind so die zwei, drei gewichtigen Gründe für Menschen, die vielleicht ihr Kreuz auch freiwillig beim georgischen Traum gemacht haben? Sie haben gesagt, es gibt ein großes antirussisches Sentiment oder Empfindung in Georgien aus historischen Gründen. Was glauben Sie, sind so die zwei, drei Hoffnungen oder die Menschen, die diese Wahlentscheidung getroffen haben, damit verbinden?
Eine Sache ist, wirklich wichtige Sache ist, diese Benutzung von Ängsten, von georgischen Traum. Hauptsache ist, was wir schon angesprochen haben, Krieg oder Frieden. Und als Friedensgarant wird durch diese Propaganda nur georgischer Traum dargestellt, als ob es jemand gäbe in Georgien, der Krieg will. Wenn man nur die Karte anschaut, sieht man, wie groß Russland ist und wie klein Georgien. Also es gibt gar kein Mensch, wirklich kann ich aber Hand aufs Herz legen, gar kein Mensch in Georgien, das irgendwie Krieg mit Russland wünschen könnte. Ja? Und wie gesagt, es gibt diese Trauma von diesen Kriegen mit Russland, wo natürlich alle diese Kriege von Georgien verloren wurden. Wie könnte der anders sein mit diesen riesigen Militärmaschine zu kämpfen, könnte Georgien nicht. Also wie viele Tage soll Georgien gegen Russland kämpfen, wenn es auch, wenn wir annehmen würden, dass es wirklich diese Verschwörungstheorie, dass es eine globale Kriegspartei gibt, Bösewichte, die uns ins Krieg treiben wollen. Ja, wie viele Tage denken Sie, diese Bösewichte, dass Georgien zum Beispiel kämpfen würde gegen Russland? Ja, das ist absolut absurd. Aber es hat Wirkung. Ich bin viel gereist durch das Land in Georgien, das wirklich arm ist und noch verarmter unter georgischen Traum, obwohl wirtschaftlich angeblich besser geht. Die Menschen spüren das nicht. Irgendwelche Menschen werden natürlich reicher hier und die anderen Menschen werden hier ärmer. Und ich habe zum Beispiel bei einer Frau in einem Bergdorf gehört, dass wenn die georgische Traumpropagandisten zu denen kommen nach Hause, und das sind die Menschen, die in öffentlichen Dienst arbeiten, die werden missbraucht bis bittere Ende von georgischen Traum. Die sind wirklich zu Propagandisten von georgischen Traum gemacht worden. Auf dem Lande kann man keinen anderen Job finden als öffentlicher Dienst. Miserable Gehälter, aber einzige. Ja? Und kommen diese Leute, man erzählt denen, also diese Frau hat mir erzählt, wie es denen wirklich wirtschaftlich ganz schlimm geht, dass sie kein Geld haben, nichts zum Essen und so weiter. Und sie sagen, schauen Sie mal, Sie haben einen 22-jährigen jungen Sohn. Und der könnte sterben, wenn es andere Partei an die Macht kommt, weil sie werden unbedingt, und das wirkt, muss ich sagen. Besonders wirkt bei den Menschen, die wirklich sehr arm sind. Und diese Menschen werden zum Beispiel, es gab unheimlich viele Fälle von Bestechungen. Früher hat man zum Beispiel ein paar Kilo Kartoffeln gegeben und Reis und so weiter. Und jetzt hat man also mit Geld bestochen. Also verschiedene 50 Euro sozusagen oder 100 Euro. Ja, nicht mehr. Aber wenn es den Leuten schlecht geht, dann ist das auch Geld. Und wie gesagt, öffentliche Dienstmitarbeiter, denen wird gesagt, wenn sie nicht für georgischen Traum stimmen, dann werden sie Job verlieren. Und was hat man gesehen bei den Wahlen, wo ich gesagt habe, dass es nicht geheim war, die Wahlen? Man hat nicht gekreuzt sich diesmal, sondern das war so elektronisch, im Großteil Georgiens waren elektronische Wahlen, da musste man färben so ein Kreis. Also vor Parteien, Namen stand Kreis und färben. Man hat mit einem Farbstift das machen müssen, die dort lag, und das kam auf die andere Seite. Und man hat gesehen, ob für vierte oder fünfte gestimmt wurde, das spielte nicht so große Rolle. 41 ist die Nummer von georgischen Traum, ganz am Ende der Liste. Und man hat gesehen, ob man für georgischen Traum gestimmt hat oder nicht. Das meine ich, dass es nicht geheim war, die Wahlen. Und nur das hätte gereicht dafür, dass diese Wahlen für ungültig zu erklären. Aber macht man nicht, weil man ist in der Macht und in 12 Jahren hat man geschafft, dass alle staatlichen Institutionen für georgischen Traum arbeiten. Es gibt keine freien Gerichte. Andere Sache war auch so vollständig missbraucht. Man hat darüber auch, muss man sagen, gelacht, dass es, wie es in Russland ist genau, dass es eine LGBTQ-Propaganda geben wird in Georgien und es wird Mann nicht mehr Mann sein, Frau nicht mehr Frau sein und sowas. Und bei vielen Leuten macht das Angst. Und man sagt ihnen, ihre Kinder werden schwul oder lesbisch und so weiter. Wie hat auch Wirkung?
Vielleicht können wir noch kurz nachvollziehen, es ist ja schon mehrfach angeklungen, der eigentlich zielstrebige Weg Georgiens in die EU aufgenommen zu werden. Also 2016 gab es ja das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, eine große Zusammenarbeit, auch wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen dieses Programms der EU. Nach dem vollumfänglichen Angriff Russlands auf die Ukraine hat Georgien sehr schnell den Beitrittsantrag gestellt und den Kandidatenstatus bekommen Ende letzten Jahres, mit der Aufforderung, noch mehr Reformen durchzuführen.
Dieser Krieg in Ukraine hat für Georgien, kann man sagen, die Türe von EU geöffnet. Dadurch, dass Ukraine eigentlich versprochen wurde, dass Ukraine eines Tages EU-Mitglied wird. Zusammen mit Ukraine, kann man sagen, ist auch Georgien und Moldawien bekommen, oder Moldau, wenn Sie wollen. Weil man wusste, dass in Georgien großer Wunsch ist, georgische Regierung, georgische Traum hat diesen Antrag auch gestellt. Aber man muss sagen, dass nach diesem voriges Jahr, Frühling, großen Auseinandersetzung und große Proteste auf der Straße, wurde dann von EU auch dieser Beitrittskandidatstatus gegeben im Ende des Jahres, voriges Jahr. Und da wurde Auflagen gemacht, was man für Reformen macht. Ganz gezielt hat georgische Traum keine einzige Reform durchgeführt, im Gegenteil. Und da muss ich sagen, also das glaube ich wirklich, dass es unter russischem Druck war, also gezielt keine Auflagen zu erfüllen und damit zu blockieren, weg Georgiens nach Europa. Und dann noch dazu diese Agentengesetz, das jetzt plötzlich dieses Jahr nicht mehr Agentengesetz hieß, sondern Transparenzgesetz eingeführt, weil Agenten irgendwie schlecht klang, wie man gehört hat voriges Jahr. Transparenzgesetz, und wer kann gegen Transparenz sein? Das ist doch eine sehr gute Sache. Eingeführt, dann hat man auch extra Anti-LGBTQ-Gesetz gemacht, was auch wirklich sehr schnell von Parlamentsmehrheit angenommen wurde. Und damit hat man ganz zielstrebig eigentlich blockiert diesen Weg nach Europa.
Nun sind wir ja von der Profession her Historiker und Historikerinnen und nicht Futurologen. Das heißt, wir wissen es beide nicht und ich werde Sie auch nicht bitten, zu sagen, was passieren wird. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gut verstanden, wie die Herausforderungen sind. Ich ahne nur, auch durch die Arbeit mit unseren Partnern in der Körperstiftung, wie schrecklich die Stimmung ist von Menschen, die sich eine andere Zukunft für Georgien wünschen und die sich vor allem einen anderen Ausgang dieser Wahl gewünscht haben.
Die Situation ist wirklich sehr schwer. Wir, Opposition, aber auch zivile Gesellschaft will weiter kämpfen. Kampf ist natürlich unheimlich schwer, weil das einfach ignoriert wird. Wir hoffen sehr, dass auch aus Westen sehr klar gesagt wird, dass es nicht so geht und es wird keine Legitimation gegeben. Dass es gestoppt ist, die Annäherung an EU, das ist sehr traurig. Ich muss sagen, was jetzt passiert ist in den letzten zweieinhalb Jahren und deutlicher wird, habe ich nicht erwartet. Wir wussten, dass diese Wahlen nicht fair sein werden, aber haben wir wirklich nicht erwartet, dass es diese Ausmaß der Fälschung, diese Kursänderung Georgiens Richtung, ich würde sagen nicht mal Russland, sondern zu autoritären Staat stoppen. Aber es ist nicht gelungen. Es ist unheimlich schwer, dagegen anzukämpfen, weil, wie ich schon sagte, alle staatlichen Institutionen in der Hand vom georgischen Traum sind. Letzte Institution staatliche ist die Präsidentin Amt. Und die Präsidentin kämpft auch zusammen mit Gesellschaft und Opposition gegen diese Wahlergebnis. Und wegen die Legitimation dieser Machtergreifung können wir ein schlechtes Terminus benutzen aus deutscher Geschichte von georgischen Traum. Dieser Kampf wird lange dauern. Und dieser Kampf ist, wie Bidzina Ivanischvili schon im Frühling gesagt hat, ein Kampf der Erschöpfung. Also er hofft sehr, dass die Opposition und Gesellschaft, zivile Gesellschaft, erschöpft wird, müde wird und aufgibt. Und es geht darum, also, ob wir genug Puste haben, weiterzumachen. Wir wissen nicht, wie unter Trump weitergeht, Krieg in Ukraine. Wir wissen nicht, wie es überhaupt in Europa mit NATO weitergeht, mit Präsident Trump. Ist sehr, wirklich schwer, was zu sagen. Ich bin absolut sicher, dass es absolute Mehrheit der georgischen Bevölkerung will nicht einen autoritären Staat, will keine Zensur haben, und will, dass es Opposition gibt und Regierung gibt und will diese Gesetze, die entmenschlichen, nicht haben. Deswegen habe dennoch Hoffnung, obwohl ich natürlich kein Wahrsager bin und kann nicht sagen, was in absehbare Zeit geschieht.
Also ich kann auch nur sagen, dass auch wir in der Körperstiftung, die wir ja auch in langjährige Projektzusammenarbeit mit Partnern in Georgien haben, im Feld der Geschichtsbildung und von Jugendprogrammen, auch wir sind bereit, wie viele andere Organisationen, die ich kenne, diese langjährigen Partnerschaften und Projekte weiterzuführen, solange es möglich sein wird.
Ich habe mitbegründet eine, glaube ich, sehr wichtige Organisation in Georgien, heißt Soviet Past Research Laboratory, die eben diese Aufarbeitung der sowjetischen Geschichte macht und findet, dass es unheimlich wichtig ist, wenn wir rausgehen wollen aus diesen Last der sowjetischen Vergangenheit, dass diese Geschichte aufgearbeitet werden sollte. Und ein Beispiel für uns ist immer Deutschland gewesen. Aber um ein Beispiel zu führen, wie diese Beziehung der Regierung zur sowjetischen Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit ist, muss ich Ihnen erzählen, dass es voriges Jahr im Herbst wurde zwei wichtigste Archive, vorläufig, wie man damals sagte, aber die sind seit mehr als ein Jahr inzwischen geschlossen, das ist KGB-Archiv und Parteiarchiv, wo man überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Und das zeigt sehr klar und deutlich, dass diese Regierung hat überhaupt kein Interesse, dass es diese Vergangenheit aufgearbeitet wird. Das heißt also, jeglicher Widerstand gegen Sowjetmacht, gegen Russland wird hier inzwischen totgeschwiegen, kann man sagen. Und deswegen, das zeigt auch indirekt natürlich, wohin das Land treibt mit dieser Regierung.
Also ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns mitgenommen haben in die vielen Aspekte, von denen wir wissen müssen, wenn wir verstehen wollen, was aktuell in Georgien passiert. Aber leider ist es ja nicht so, dass Georgien dort isoliert wäre. Ich glaube, viele Menschen in vielen Ländern müssen stärker sich fragen, wie sie gegen autoritäre Tendenzen, wie sie gegen Spaltung in ihren Gesellschaften weiter ankämpfen möchten oder vielleicht sogar ihre diese Arbeit sehr, sehr verstärken müssen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen, Ihren vielen Mitstreitern in Georgien, dass Sie Wege finden, wie diese Erschöpfung, auf die gehofft wird, vielleicht nicht zu schnell eintreten wird, aber ich weiß nicht genau, welche Ressourcen Sie alle noch anzapfen können, um in so einer Situation weiter zu versuchen, das zu machen, was möglich ist. Dafür wünsche ich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen alles, alles Gute. Was wir vom Ausland tun können, ist, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die nach Georgien schauen und dort langjährige Partnerschaften bestehen. Wir alle hoffen, dass wir die noch weiter pflegen können. Aber ich danke Ihnen erstmal sehr, dass wir mehr Wissen haben, weil das ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass auch Aktionen passieren können, dass wir erstmal verstehen.
Allen Zuhörern danke ich für Ihre Interesse, weil für uns ist sehr wichtig, für alle kleine Länder ist das sehr wichtig, dass es von diesen Ländern, die ihre Probleme haben, mehr Gehör zu verschaffen und mehr Klarheit zu verschaffen, was los ist. Danke Ihnen natürlich, Frau Fauser, für diese Interesse.
Herr Bakratze, wir bleiben im Kontakt. Alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen und allen unseren Zuhörern.
Das war der History and Politics Podcast mit Lascha Bakratze mit Hintergründen zur Wahl in Georgien und Antworten auf die Frage, welche historischen Erfahrungen beim Ringen um den zukünftigen Kurs des Landes wichtig sind. Weitere Hinweise zu dem Gast und zum Thema dieser Folge haben wir für Sie wie immer in den Shownotes verlinkt. Auf der Website der Körber Stiftung finden Sie alles, was für Sie rund um die Aktivitäten unseres Bereichs Geschichte und Politik interessant sein könnte. Und natürlich finden Sie dort auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts, den Sie sehr gerne abonnieren können, falls Sie das noch nicht getan haben. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an gp@körber-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut und tschüss aus Hamburg.